Wir wollen miteinander beten. Das, was Sie da gesungen haben, Herr Jesus Christus, davon sind wir überzeugt, dass du das Zentrum der Geschichte bist, dass du der Anker in der Zeit bist, dass alles sich um dich herum dreht und letztendlich auf dich ausgerichtet ist und von dir auch gestaltet, geprägt, gelenkt, gefüllt wird. Wie sagt es uns die Bibel? Durch dich und von dir und zu dir hin sind alle Dinge. Uns ehren wir dich, Jesus Christus, in unserer Mitte, beten dich an als unseren Herrn und Gott, danken dir auch für das Geschenk jetzt dieser Tage, die vor uns liegen, sind froh, dass du es bist, auf den wir ausgerichtet sind, dass du es bist, der jeden von uns kennt, vor dem wir offenbar sind, und dass du es bist, der sich uns zuwendet mit deiner Gnade, deiner Fürsorge, deiner Klarheit, deiner Tragfähigkeit. Wir beten dich an. Und dann danken wir dir gleich vom ersten Abend dafür, dass wir dich als den redenden Gott in unserer Mitte haben, dass du dich geäußert hast und dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort, die Bibel, immer wieder neu hineintransportieren möchtest in unser Leben und dass du uns damit eine Verbindungsbrücke zu dir, dem Ewigen, geschenkt hast. Und wir bitten dich, dass das Tage werden, in denen dein Wort, Tage werden, in denen das Vertrauen auf dein Wort uns ganz getrost macht, uns neu festmacht in dir, uns neu ausrichtet auf dich, den treuen Gott. Danke, dass wir das erwarten dürfen. Nimm alles Störende weg, sei du da, gepriesen bist du. Amen.
Ja, in diesen Tagen geht es um Mose. Und wir fangen heute mit ihm an. Wir werden nicht allzu lange weitergehen heute, weitermachen heute Abend. Sie sind müde von der Anreise, aber ist doch wichtig, dass wir ein bisschen schon ihn kennenlernen. Er ist eine sehr wichtige Figur in der Bibel. Wir wissen ja, dass die ersten Bücher, das sind die ersten 5 Mose-Bücher und sind wichtige Bücher. Das erste Buch Mose, da geht es um den Anfang aller Dinge, da geht es um die Schöpfung, da begegnen wir den ersten Menschen, Adam und Eva, dann lesen wir von dem Sündenfall, von der Zeit danach, von der Sintflut, von Gottes Bund mit Noah, von Abraham, Gottes Bund mit Abraham und so weiter und so fort. Und dann in 2. Mose fängt die Geschichte mit Mose an. Und das ist dann die Zeit, wo die Nachkommen von Abraham und Jakob in Ägypten leben und dort als Sklaven gefangen sind und von Mose befreit werden und durch die Wüste geführt werden zur Grenze des gelobten Landes. In 3. Mose, Levitikus, taucht immer wieder das Thema des an Bedingungen geknüpften mosaischen Bundes auf. Das zentrale Thema ist Gottes Heiligkeit und die Unreinheit von Menschen. Es geht um Gesetze, es geht um Verordnungen im 3. Buch Mose, es geht um die Priester, es geht um die Feste, es geht um die Stiftshütte. Und dann in 4. Mose, Numeri, Nummer, Anzahlen, da wird immer wieder gezählt. Da geht es um Volkszählungen, da geht es um Stammbäume. Da wird uns die Geschichte und die Erfahrungen von den ersten 2 Generationen des Volkes Israels nach ihrer Befreiung aus Ägypten erzählt. Und da haben wir dann auch einen Vorausblick in die nächsten Jahre, wenn sie in das Land Kanaan kommen, wenn sie das in Besitz nehmen. Und dann im 5. Mose, Deuteronomium, da lesen wir dann vor allem 3 große Abschiedsreden von Mose. Rückblick, worin er auch ganz ehrlich sagt, wie er das alles erlebt hat, was da geschehen ist. Und es enthält auch, diese Abschiedsreden enthalten auch Lektionen für die kommenden Generationen. Mose erinnert Menschen an Gottes Treue. Und er blickt voraus, er redet sogar schon von der kommenden Zerstreuung Israels, also er blickt weit voraus. Mose wird 744 Mal bei Namen in der Bibel erwähnt, 744 Mal im Alten und im Neuen Testament. Das sagt uns schon etwas über seine Wichtigkeit. Jetzt möchte ich mal fragen, wie wir Mose kennen. Ich gebe ein paar Beispiele. Wir kennen ihn als Sohn von Amram und Jochebed oder als Bruder von Miriam. Wie kennen wir ihn sonst? Wie kennen wir Mose? In welche Rollen kennen wir ihn? Als? als Adoptivsohn am Königreich in Ägypten.
Als Hirte.
Als Hirte.
Er wird als demütigster Mann.
Als?
Demütigster.
Als demütigster Mensch auf Erden, auf sanftmütig, demütig. Aber Rollen, was hat er noch alles gemacht?
Als Mörder.
Wir kennen ihn als Mörder, genau. Und gleich nachher als?
Flüchtling.
Wir kennen ihn als? Als? Führer. Als Retter. Führer. Als Retter. Wir kennen ihn als Ehemann und Vater. Als Richter. Das Wichtigste haben wir noch vergessen. Als Gesetzesgeber. Als Prophet. Als Mittler zwischen Gott und Menschen, als Knecht Gottes. Und das Wichtigste, was war er? Was hat Gott über ihn gesagt? Ich rede mit ihm von Angesicht. Er war ein Freund Gottes. Das ist vielleicht noch das Allerwichtigste. Nicht vielleicht. Das ist sicherlich das Allerwichtigste gewesen. Und das ist das gewesen, weshalb er der Mann sein konnte, den er war. Und heute geht es um seine Anfangsgeschichte. Und ganz interessant ist, dass bei der Anfangsgeschichte, also in den Tagen rund seiner Geburt, das sind es eigentlich Frauengeschichten. In der Anfangsgeschichte von Mose spielen Frauen eine ganz wichtige Rolle. Wir befinden uns in 2. Mose und da bleiben wir auch lange hängen. Da bleiben wir lange nicht hängen. Wir reisen, wir sind unterwegs. Und ganz interessant ist, dass das Buch, 2. Buch Mose, anfängt mit dem Wort und. Und. Das ist nicht bei allen deutschen Übersetzungen so, aber in hebräischer Sprache heißt es und dies. Und das macht klar, dieses Wort und, dass 2. Mose direkt verbunden ist oder mit oder folgt auf 1. Mose. Die Geschichte wird fortgesetzt. Und das, was vorher geschah, ist Teil von dem, was jetzt geschieht. Und der rote Faden ist natürlich Gott, der etwas angefangen hat und der das, was er angefangen hat, fortsetzt bis heute. Und auch in 3. und 4. Mose finden wir von daher auch diese Worte und dies und auch in manchen anderen Bibelbüchern. Das ist eine Offenbarung. Und dies und. Und Gott hat das gemacht und jenes gemacht und er hörte nie auf. Er hat noch nicht aufgehört. Also 2. Mose ist eine Fortsetzung der Geschichte, die in 1. Mose anfing. In 1. Mose hat Gott einen Bund geschlossen mit Noah, der auffiel unter seinen Zeitgenossen, weil er ein gerechter Mensch war, der mit Gott wandelte. Und später schließt Gott einen Bund mit Abraham, verspricht ihm Nachkommen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, so zahlreich wie das Sand am Meer, ein Volk aus Juden und Heiden, ein Volk aus allen Nationen. Und das Faszinierende ist, und das wird uns auch in diesen Tagen auffallen, dass wir auch im Alten Testament immer wieder Jesus begegnen, dass immer wieder auf ihn hingewiesen wird. Das wird in manchen Situationen sicherlich überraschend sein. Aber das Alte Testament ist voll von Jesus. Und das werden wir in diesen Tagen entdecken. Es fängt eigentlich schon an in 1. Mose 3, Vers 15. Da sagt Gott dem ersten Menschen direkt nach dem Sündenfall, ein Same der Frau wird dem Satan den Kopf zertreten. Direkt nach dem Sündenfall sagt Gott, ich habe eine Lösung. Und spricht in 1. Mose 3, Vers 15 schon von Jesus. Das muss man nur entdecken. Aber es ist ganz spannend. Gottes Sohn Jesus ist auch derjenige, durch den dann die Verheißung an Abraham Wirklichkeit wird. Ein großes Volk aus Juden und aus Heiden. Und wir werden entdecken, dass auch Mose vom Kommen Jesu spricht. 1. Mose endet damit, bevor wir dieses Und bekommen in 2. Mose, dass Abrahams Enkel Jakob mit seinen 11 Söhnen und dessen Kindern aus Kanaan wegzieht und dann in Ägypten sich niederlässt. Dort lebt sein Sohn Josef, er ist der zweite Mann geworden in Ägypten und er hat es dann seinen Brüdern erlaubt zu kommen. Sie haben je ein Grundstück bekommen, Sie durften dort an eine neue Zukunft bauen. Und es sind damals so zwischen 70, 73, 74 Personen gewesen, die sich dann in Ägypten niedergelassen haben. Nachkommen, Söhne von Jakob und Jakob selber. Und aus dieser kleinen Gruppe wird das Volk Israel entstehen. In 1. Mose 50 stirbt der alte Jakob. Er wird in Kanaan begraben. Und dann stirbt auch Josef mit 110 Jahren. Und der wird nicht begraben, sondern balsamiert und in einen Sarg in Ägypten gelegt. Warum? Weil er davon überzeugt ist, dass Gott das Volk einmal aus Ägypten wegführen will, wird. Und er sagt, ich will mit. Auch wenn ich schon gestorben bin, ich will mit. Und von daher wird er balsamiert und sozusagen aufgehoben. Und wir sehen später auch, dass er bei der Befreiungsgeschichte wird extra erwähnt, dass sie an ihn gedacht haben und dass er mitgenommen wird. Die Verabredung, dass man seine Gebeine mitnehmen soll, steht in 1. Mose 50, 22 bis 26. Man könnte eigentlich eine ganze Predigt über diese Verse halten. Ein Mann, der so fest dran glaubte, Gott wird das, was er verheißen hat, machen. Und ich will dabei sein. Ich will dabei sein. Ja, und dann kommt das Und in 2. Mose 1. Es sind einige Jahre verstrichen. Die Geschichte geht weiter. Josef und seine Brüder leben nicht mehr. Der Pharao aus der Zeit Josefs lebt nicht mehr. Die Nachkommen von diesen Brüdern und von Josef haben sich sehr, sehr stark vermehrt. Vers 7 in Kapitel 1 von 2. Mose. Die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land voll von ihnen wurde. Das war kein Zufall. Das war eben die Erfüllung der Verheißung Gottes an Abraham. Und gerade das scheint jetzt Gottes Volk zum Verhängnis zu werden in Ägypten. Denn Josefs Geschichte ist vergessen. Der neue Pharao wusste, so heißt es in Vers 8, nichts von Josef, was ich mir nicht vorstellen kann. Denn das muss doch in den Geschichtenbüchern aufgeschrieben worden sein. Das war doch etwas, das sich da ein Mann aus Kanaan, dass er der zweite Mann in Ägypten wurde, dass seine Brüder kamen. Aber er wusste nichts mehr davon, heißt es in Vers 8. Was er wohl wusste, ist, dass das Volk der Kinder Israels nach Vers 9 zahlreicher und stärker wurde als wir, beziehungsweise als wir, die wir Ägypter sind. Und der Pharao fühlt sich bedroht. Wir kennen die Geschichte. Er denkt, diese Ausländer in unserer Mitte, diese Fremdlinge, die könnten eines Tages sich vielleicht mit Feinden von Ägypten verbinden. Dann sind sie stärker und dann werden wir besiegt, eingenommen, dann ist es aus mit uns. Und dann lesen wir in Vers 11, in Vers 10, wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Und Vers 11, darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstätte Pithom und Ramses in der Nähe von Gosen. Ägypten war damals schon bekannt, bis weit über die Grenzen wegen seines Reichtums und seiner Bauwerke. Die Pyramiden, die hat es auch schon in der Zeit vor Mose gegeben. Es wurden Tempel und Paläste und eben Pyramiden gebaut. Alles als Ehrbeweis an den Pharao, der einen Gottstatus hatte. Pharao war der Gott Ägyptens. Und man kann sich kaum vorstellen, wie man damals diese Bauwerke, diese Pyramiden, ohne die modernen Hilfsmittel, die wir heute haben, Maschinen und so weiter, wie sie die gebaut haben. Wie man es geschafft hat, so riesige Steinbrocken aus den Felsen zu hauen und sie dann zu transportieren. Es war alles Handarbeit. Es war unmenschlich harte Handarbeit. An einer der drei großen Pyramiden Ägyptens sollen 100.000 Sklaven 20 Jahre lang gearbeitet haben. 100.000 Sklaven. Wer weiß, wie viele dabei umgekommen sind. Diese Pyramide, denken Sie jetzt mal mit in Bildern, wenn Sie das können, ist 230 Meter breit, 147 Meter hoch und enthält 2,3 Millionen Steinen, die durchschnittlich 2500 Kilo wiegen. Und die mussten die Sklaven schleppen, transportieren. Und das war in der Zeit Mose, betraf das vor allem das Volk Israel. denen man diese Arbeit gab, in der Hoffnung, dass sie das nicht überleben würden. Aber Gottes Volk vermehrte sich trotzdem weiter. Ein Wunder Gottes. Ein Beweis seiner Treue, er tut, was er versprochen hat. Und kein Mensch kann Gott aufhalten. Kein Mensch kann die Erfüllung seiner Verheißungen vereiteln. Für unser Gott ist nichts unmöglich. Die immer noch starke Vermehrung des Volkes ist dann letztendlich Anlass für noch härtere Maßnahmen. Verse 12 bis 14, je mehr sie das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, da sind die Frauen auch, haben auch mitgearbeitet, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Wissen Sie, wir haben die Geschichte so oft gehört, vielleicht haben Sie die auch in der Sonntagsschule gehört. Aber jetzt geht es darum, dass wir mit erwachsenen Augen und Ohren uns diese Geschichte anhören, anschauen und bedenken, wie das wirklich war. Dass ein ganzes Volk so unterdrückt wird. Dass ein ganzes Volk zu einer so harten Sklaverei gezwungen wird. Und das hilft alles nicht. Und dann heißt es, dass zwei Hebammen in Vers 15, die den Auftrag bekommen, alle israelitischen Jungens während der Geburt zu töten. Der König von Ägypten, Vers 15, hier kommen die ersten Frauen, redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß. Interessant, dass hier hebräischen Hebammen steht, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass es ägyptische Frauen waren. Ihre Namen sind auch ägyptisch. Schifra heißt rechtlich oder hervorbringen. Pua, gebären oder die Freude der Eltern, sind ägyptische Namen. Und man nimmt an, viele nehmen an, dass Schifra und Pua verantwortlich waren für etwa 500 Hebammen in Ägypten. Sie waren, man kann sagen, sie waren Führungskräfte, die ein sehr starkes Vorbild setzten. Es waren nicht zwei anonyme kleine Hebammen irgendwo in einem Dorf. Sie sollen eine Organisation geführt haben mit vielen anderen Hebammen. Und nach Vers 17 waren diese zwei Frauen eben Frauen, die Gott fürchteten. Und dann heißt es, sie fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Das finde ich so stark. Sie fürchteten Gott und von daher handelten sie entgegen. Würde ich das tun? Bin ich so mutig? In einer Situation, wo der Pharao Gott ist und wo sie sicherlich umgebracht werden, wenn sie eben entdeckt werden. Aber es heißt so einfach, sie fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte. Das ist eine Herausforderung für uns, oder? Um mutig zu sein, zu sagen, wenn ich ein Diener Gottes bin, ich will Gott dienen, dann gibt es Sachen, die kann ich nicht machen, auch wenn das gefährlich ist. Sie riskierten ihre Position, sie riskierten ihr Leben. Und dann kommt natürlich die Frage, sie werden bestellt, der König von Ägypten lief die Hebammen rufen, Vers 18, und fragte sie, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lässt? Und jetzt wird es interessant. Denn sie antworten, ja, ein bisschen, man kann sagen, mit einer Notlüge. Ich weiß nicht, ob es eine Lüge ist. Sie sagen, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und das Wort lebhaft, das ist so interessant. Denn es ist möglich, dass dieses Wort auf Kleinvieh deutet, beziehungsweise, dass die Hebammen die hebräischen Frauen im Gebären vergleichen mit Schafen oder Ziegen. Der Ausdruck ist geringschätzend, womit sie Pharao für sich eingenommen haben. Es werden keine Maßnahmen getroffen, nicht direkt, gegen ihnen. Trotzdem folgt nicht lange danach den königlichen Befehl an die ganze Bevölkerung, um alle neugeborenen Jungs des Volkes Gottes in den Nil zu werfen. Da sind wir im Vers 22 von Kapitel 1. Stellen Sie sich das einmal vor, ein Befehl vom Hof. Oder wie wir das vielleicht erfahren würden, ein Befehl von der Regierung, von denen, die über uns gesetzt sind. Pharao weiß nicht, dass er von Satan gebraucht wird, um ein Attentat zu verüben auf den, der Gottes Volk befreien soll. Denn zu dieser Zeit ist die Mutter von Mose schwanger. Satan weiß nicht, dass er von Satan, dass Pharao weiß nicht, dass er von Satan gebraucht wird, um ein Attentat zu verüben auf den, der Gottes Volk befreien soll, auf Mose. Oder sogar auf Jesus. Denn Pharao will Gottes Volk vernichten. Und aus diesem Volk soll der Messias geboren werden. In dieser schweren Zeit leben eben Jochebed und Amram. Und diese Menschen will Gott gebrauchen, um sein Volk Israel am Leben zu erhalten. Es ist typisch Gott. Er fängt oft so klein an, mit einer ganz normalen Familie. Mit einer Frau und mit einem Mann, die ein Kind bekommen. Ein Kind, ein Baby, das ein Instrument zur Befreiung Israels sein wird. Und da ist gleich eine ganz faszinierende Parallele. Es hat viele Jahrhunderte später in Bethlehem auch ein kleines Ehepaar gegeben, kleine Menschen, die ein Kind erwarteten, in elenden Umständen. Ein Kind, dessen Leben auch bedroht wurde, weil damals König Herodes gesagt hat, alle Kinder unter 2 Jahren bringen wir um, damit wir diesen König, von dem geredet wird, sicher los sind. Ich vermute, dass Jochebed, ihr Name bedeutet, Jehova ist unsere Ehre, dass sie während dieser dritten Schwangerschaft, sie hatte schon 2 Kinder, Miriam und Aaron, dass sie immer wieder gebetet hat um ein Mädchen. Ich würde das gemacht haben, oder? In dieser Situation, wo Jungen so gefährdet waren. Aber es wird ein Sohn geboren. Und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 2, als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Naja, denken Sie, kein Wunder, jede Mutter denkt, dass ihr Kind schön ist, oder? Auch wenn er nicht schön ist, dann denkt jede Mutter, dass er das schönste Kind der Welt ist. Wenn man auf zu Besuch kommt und denkt, dann sagt man, boah, wie schön. Oder? Jede Mutter denkt, dass ihr Kind das schönste ist. Aber hier steckt mehr dahinter. In Apostelgeschichte 7, Verse 20 bis 21 heißt es, dass Mose Gott angenehm war. Und in Hebräer 11, Vers 23 steht, sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Dieses Ehepaar muss geahnt haben, dass Gott etwas Besonderes mit diesem Kind vorhatte. Da war mehr drin, als dass eine Mutter meinte, mein Kind ist schön. Sie sahen, dass er angenehm vor Gott war. Sie wussten, dass gerade dieses Kind geschützt werden musste. Das kann der Heilige Geist ihnen gesagt haben. Und so verbergen sie das Kind. Und jetzt denken wir mal, wie das geht. 3 Monate lang ein Kind verbergen, das nur stärker wird. Seine Stimme wird auch stärker. Aber es gelingt, 3 Monate lang. Und dann denke ich, hey, er hatte Geschwister, Mose. Das eine, Aaron, der eine war 4 Jahre alt und das andere Kind, Miriam, war 10. Ich kenne nicht viele Kinder in diesem Alter, die ein Geheimnis bewahren, oder? Da will das Kind doch zumindest, das Mädchen doch zumindest eine oder vielleicht 2 oder vielleicht 3 Freundinnen sagen, weißt du, was eigentlich bei uns zu Hause los ist? Wir haben ein Baby. Und hier sieht man, dass Gott auch diese Kinder schützt und dass diese kleine Miriam es schon schaffte, ein Geheimnis zu bewahren, nicht darüber zu reden. Es gibt eine Zeit, wo von uns gefragt wird, dass wir schweigen. Das ist für Frauen schwierig, oder? Schweigen. Maria bewahrte Dinge in ihrem Herzen. Es war noch nicht die Zeit da, dass sie reden durfte. Miriam mit ihren 10 Jahren durfte auch noch nicht reden. Hier sind die Frauen, die Hebammen, die Mutter. Die kleine Miriam. Und ich stelle mir das so vor, dass Miriam auch aktiv mitgeholfen hat bei der Versorgung des kleinen Bruders. Mehr noch als damals, als sie 6 Jahre alt war und Aaron geboren wurde. Jetzt ist sie 10. Und sie durfte mitmachen. Sie ist vielleicht auch nachts mal aufgestanden, als das Kind geweint hat und hat versucht, es zu trösten, damit es nur nicht gehört wird. Aber der Junge wird größer und es ist Zeit, eine Lösung zu finden. Und dann fängt dieses Ehepaar an, ein kleines Kästchen auf Schilfrohr zu machen. Sie bestreichen es mit Asphalt und mit Pech, um es wasserfest zu machen. Es soll dienen als eine kleine Arche, die Mose im Fluss beziehungsweise im Nil am Wasser hält. Und ganz faszinierend ist, dass das Wort, das hier verwendet wird in der Bibel, das Wort für Kästchen, dasselbe Wort ist als bei der Arche Noah. Und dass dieses Wort auch nur zweimal in der Bibel vorkommt. Und beide Male werden Menschen gerettet in dieser kleinen Arche. Ob Jochebed und Amram in dieser Situation miteinander gesprochen haben. Ich habe mit Andreas darüber gesprochen, das fand ich auch ein faszinierender Gedanke. Er hat gesagt, die haben doch bestimmt die große Geschichte gekannt von Noah. Denn in jüdischen Familien wurden die Geschichten immer wieder weitererzählt, das gehörte dazu. Und ob sie anhand dieser Geschichte gesagt haben, du, das war doch damals so, können wir nicht auch ein Kästchen, nicht eine riesige Arche, es geht ja nur um ein Kind, können wir nicht auch eine kleine Arche machen? Und dann machten sie im Kleinen, was vorher groß gelaufen war. Da waren Menschen in Gefahr, da war die Drohung des Wassers, da baute jemand eine Arche und wurden Menschen gerettet und jetzt wieder. Und dann wird die kleine Arche mit darin Mose von seiner Mutter in das Schilf am Ufer des Nils gelegt. Und Jochebed geht nach Hause, aber die kleine Miriam bleibt da. In sicherer Entfernung, dennoch so nah, dass sie ihren Bruder sehen kann. Das muss spannend gewesen sein. Das muss beängstigend gewesen sein. Da steht das Kind und wartet, was wird geschehen. Ich habe die Erfahrung oder den Eindruck, dass Miriam voller Vertrauen war. Ein Kind hat oft noch ein so großes Vertrauen. Wenn wir älter werden, dann verlieren wir das manchmal ein bisschen. Oder wir tauschen es ein für Misstrauen. Schade. Aber dieses Kind hat ein großes Vertrauen. Und sie steht da und ich denke, dass sie nicht abgewartet hat, sondern dass sie erwartet hat. Sie war hellwach. Und dann geschieht das Schlimmste. Denn sie sieht die Prinzessin vom Hof kommen aus der Höhle des Löwen. Die, gerade die. Und Gott wird diese heidnische Frau wieder eine Frau verwenden, um Mose nicht nur zu retten, sondern auch, um ihn vorzubereiten auf seinen späteren Dienst als Retter und Führer des Volkes Israels. Und jetzt sieht die Prinzessin das Kästchen und jetzt fragen wir uns, wie reagiert sie, wenn sie sieht, dass da ein hebräisches Kind drin ist. Und in Vers 6 von Kapitel 2 heißt es, als sie das Kästchen öffnete, zuerst hat sie ihre Magd, ihre Dienerin, hingeschickt, um das zu holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Ich denke, hier hat der Herr das wieder großartig organisiert. Er kümmert sich immer um Details. Denn ein weinendes Kind, das berührt doch jede Frau, oder? Da sind wir doch gleich voller Mitleid und Erbarmen. Und sagen wir, oh, das arme Kind, oh, wie süß. Das hat Gott so organisiert, dass sie ein weinendes Kind sieht und dass das Gefühle bei ihr hochbringt, die jede Frau empfindet, wenn sie ein hilfloses Baby sieht. Die Prinzessin ist gerührt und sie will sich über dieses Kind erbarmen, auch wenn es gleich deutlich ist, dass es ein hebräisches Kind ist. Sie braucht Kraft, wenn sie mit diesem Kind nach Hause kommt. Was wird ihr Vater sagen? Aber Gott hat ihr Herz angerührt. Gott wird eine heidnische Frau verwenden, um dieses Kind zu retten. Und er wird das Hof verwenden, damit es die Erziehung, die Ausbildung bekommt, die er braucht. Und an dem Moment kommt Miriam zu Vorschein. Das finde ich so mutig. Ich hätte gedacht, also wenn es eine andere Frau gewesen wäre, dann ja. Aber die Prinzessin. Aber Miriam kommt zum Vorschein ganz mutig und sagt etwas, was ich so weise finde. Soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Unglaublich. Ich hätte in aller Aufregung, in aller Spannung, hätte ich gesagt, ich kenne die Mutter. Es ist meine Mutter, es ist mein Bruder. Ich hätte einfach Dinge gesagt, die nicht weise wären. Und sie ist als 10-jähriges Mädchen so von Gott hier getragen. Sie wird so von Gott gebraucht, sie wird auch später eine Prophetin. Das hat sie irgendwie schon in sich, dass sie weise Worte spricht. Gerade das Wichtige und das Richtige. Nicht zu wenig, nicht zu viel, ganz neutral. Soll ich da eine Amme holen, die das Kind stillen kann? Natürlich, es gab viele Frauen, die Kinder stillen konnten, die hatten ihre Kinder verloren, hatten aber noch die Muttermilch. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Und da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes, wird noch immer nicht gesagt, und rief Jochebed oder rief die Mutter des Kindes. Aber das wird nicht laut gesagt. Das weiß Pharaos Tochter nicht. Mirjam holt ihre Mutter und die darf ihr eigenes Kind mit nach Hause nehmen. Vers 9, nimm das Kindlein mit und still es mir. Und jetzt kommt es, der Hammer. Ich will dir deinen Lohn geben. Sie wird dafür bezahlt, ihr eigenes Kind zu stillen. Sie, die zu diesem Sklavenvolk gehört, das so ausgebeutet wird, so unterdrückt wird, sie bekommt ein Geld dafür, dass sie für ihr eigenes Kind sorgt. Das ist himmlischer Humor, oder? Und diese Geschichte wird weiterhin ein Und haben. Sie endet hier nicht, wir enden damit heute Abend. Das Kind ist groß geworden, Vers 10, vielleicht 4 Jahre alt. Da brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Ich finde diesen Vers total traurig. Eine Mutter muss ihr Kind abgeben. Aber wir bleiben jetzt mal stehen bei diesem Wunder. Eine total verheerende Zeit, eine gefährliche Zeit. Und da wird ein Kind geboren, das überleben soll, weil Gott mit diesem Kind Großes vorhat. Und welche Menschen spielen hier große Rollen? Frauen. Zuerst die Hebammen, die ein Beispiel setzen, die Frauen auch Mut machen bei der Geburt, die Kinder nicht umgebracht haben. Es gibt die Mutter von Mose, die sagt, ich lasse mein Kind nicht umbringen. Es gibt die kleine Mirjam, die sagt, ich mache da mit. Sie bekommt von Gott die Weisheit, die Ruhe, um da richtig gut aufzutreten. Und dann gibt es die Tochter von Pharao, die große Feindin, die die Mutter, dann der Mutter sagt, nimm das Kind mit und ich werde dir dafür bezahlen. Alles Frauen, die Gott gebraucht hat. Die zwei Hebammen werden übrigens belohnt nach 2. Mose 1, 21, das ist dann etwas später. Das ist 1, 21, das ist zurück. Es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Das kann darauf hindeuten, dass sie in Israel geheiratet haben. Dass sie Männer von Israel geheiratet haben und Anteil bekamen an dem Volk, wie auch Rahab später, die Kundschafter hat untertauchen lassen bei ihr. Die heiratet auch, gehört dann auch zum Gottesvolk, obwohl sie eine Heidin ist. Mose ist hier schon, ich erwähnte das eigentlich schon, ein Typus von Jesus. Das werden wir immer wieder sehen. Jesu Leben war bedroht nach der Geburt. Und während Pharao seinem Volk befahl, dafür zu sorgen, dass alle neue jüdischen Jungs, Neugeborenen, umgebracht würden, verordnete Herodes, dass alle Jungs unter 2 Jahren umgebracht werden sollten. Jesu Eltern flüchteten mit ihm nach Ägypten. Mose Eltern dürfen das erleben, dass ihr Sohn am Hof aufgenommen wird. Kleine Geschichten, aber in Gottes Hand riesig. Das macht Mut auch für unser Leben. Denn wir leben in diesem viel weiteren Und. Und Gott ist noch immer dabei, seine Pläne zu verwirklichen. Und es ist sehr gut möglich, dass er dich dabei einsetzen will. Und vielleicht denken sie, ja, ich, das denken Frauen oft, gell, ich. Das kann Gott nun mit mir anfangen, ich bin eine Oma, oder ich bin Buchhalterin irgendwo, oder ich bin eben jung, ich habe keine Erfahrung. Hier haben wir in allen Frauen ein Beispiel. Jung, Mutter, ledig, die Prinzessin war ledig, war auch keine Mutter, Hebammen, alles Menschen, die Gott einsetzte, alles Menschen, die treu waren, die Gott mehr gefürchtet haben als Menschen. Und sobald das so ist und wir sagen, Herr, was du willst, ist mir wichtiger, auch wenn es viel kostet, auch wenn ich ein Kreuz dann auf mich nehmen muss und wenn das Leiden beinhalten kann, ich will dir sagen, hier bin ich. Und das ist auch die große Herausforderung in diesen Tagen. Es geht nicht nur um Mose, es geht auch um uns. Wenn wir Mose Geschichte kennenlernen, lernen wir auch uns kennen. Und wird Gott uns in diesen Tagen, davon bin ich überzeugt, auch ganz Persönliches sagen wollen. Und die Frage ist, die Herausforderung ist, dass wir offene Augen und Ohren haben in diesen Tagen. Und dass wir immer wieder sagen, Herr, was wirst du mir mit dieser Geschichte sagen? Natürlich, es geht um Mose und der wird uns faszinieren. Es ist eine fantastische Geschichte. Aber wir entdecken dabei auch so viel über Gott und so viel über Jesus, so viel über den Heiligen Geist und auch über uns und über das, was Gott mit Menschen tun kann. Darf es so sein, dass wir in den nächsten Tagen wirklich offene Ohren und Augen haben und dass Gott mit einer jeden von uns ein Stückchen vorankommt, ein Stückchen weiterkommt. Wir wollen beten. Vater, an unserem ersten Abend hier ist das eigentlich schon eine heftige Geschichte, aber trotzdem so schön, so wunderbar, um zu sehen, wie groß du bist und wie du einfach deine Pläne fortsetzt, auch wenn Menschen denken, dass sie die vereiteln können. Es ist so wunderbar, um zu sehen, dass du der Allmächtige bist, der das, was er angefangen hat, auch vollenden wird. Wir sind so dankbar, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und wir sind auch dankbar, dass wir entdecken, dass du ganz normale Menschen gebrauchen kannst und willst. Und wir beteten, Herr, schenke es, dass uns in diesen Tagen unsere Augen geöffnet werden, dass wir verstehen, besser verstehen, wer du bist, was du vorhast, und wie wir hier vielleicht eine Rolle haben. Schenke das, Herr, dass es so weit kommt, dass wir vom ganzen Herzen sagen, hier sind wir. Hier sind wir. So segne uns, Herr, an diesem ersten Abend und schenke uns auch den Schlaf, den wir brauchen, die Ruhe. Schenke uns Gemeinschaft miteinander und auch für die, die allein gekommen sind und niemand kennen. Herr, schenke das, dass wir einander kennenlernen, dass wir in dieser Woche zu einer warmen, hechten Gruppe werden, die Gemeinschaft untereinander haben, die sich gemeinsam freuen über dich und in dir. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.